Wer wollen wir sein? Blöde Frage, werden Sie sich denken. Die Antwort muss wohl jeder selbst finden. Doch so einfach ist es nicht, wenn man das Wir ins Zentrum stellt. Wer wollen wir sein? Damit fragen wir nach dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Andreas Böhm.
Eine Antwort auf diese Frage, die man über Jahrhunderte und in schweren Kämpfen letztlich gefunden, ich glaube wirklich gefunden hat, ist die liberale Demokratie, die sich als Herrschaftsform in verschiedenen Kontexten je unterschiedlicher ausgeprägt hat. Die Frage, wer wollen wir sein, war und ist immer dann geradezu absurd, wenn die Antwort quasi von vornherein feststeht. Nämlich immer dann, wenn einem mit der Geburt ein fester Platz in der Gesellschaft quasi zugewiesen wird. Solche Vorstellungen verknüpft man üblicherweise mit dem Mittelalter. Doch noch vor wenigen Jahrzehnten waren auch hier im ländlichen Raum die Lebenswege weitgehend vorgezeichnet. Wer daraus ausbrach, musste damit rechnen, verstoßen zu werden. In nicht wenigen Gegenden der Welt, beispielsweise im Nahen und Mittleren Osten, ist dies heute noch so.
Für den Weg zur liberalen Demokratie hat Europa Jahrhunderte gebraucht. Jahrhunderte, in denen Religionsfreiheit, Schutz vor individueller und staatlicher Gewalt, die Grundrechte erst imaginiert, dann ausprobiert und schließlich akklamiert wurden.
Ganz im Gegensatz zu den mittelalterlichen Privilegien gelten diese Grundrechte und Freiheitsrechte für alle gleich. Während vorher der Herrscher ein ihm anvertrautes, materiales Gemeinwohl durchsetzen sollte, entstand nun die grundlegend andere Aufgabe, jene subjektive Freiheit zu sichern, die als erste Bedingung für ein neu zu bestimmendes Gemeinwohl angesehen wurde. Mit anderen Worten ausgedrückt, die Realisierung des Gemeinwohls wurde nun gerade nicht mehr als Aufgabe des Obrigkeitsstaates angesehen, sondern als das Resultat freier gesellschaftlicher Kräfte. Es musste immer wieder neu in der Gesellschaft definiert werden. Die Frage, wer wollen wir sein, musste von nun an in der Gesellschaft immer wieder neu beantwortet werden.
Blicken wir also auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurück? Nicht nur.
Die Französische Revolution mündete in den jakobinischen Terror. Sowohl der Nationalsozialismus wie der Kommunismus suchten neue Menschen, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Beide erwiesen sich letztlich als Irrwege, die einen Blutzoll an Millionen von Toten kosteten. Daraus folgt eine entscheidende Einsicht. Die Frage, wer wir sein wollen, hat letztlich Grenzen. Die Sozialtechnologie, also das Vorhaben, eine Gesellschaft gemäß ideologischen Vorgaben zu gestalten, ist seit den Verheerungen des 20. Jahrhunderts diskreditiert. Eine zweite Grenze legt das eigentlich konstituierende Element der Frage fest, nämlich das Wir. Um kollektive Autonomie ausüben zu können, muss eine belastbare kollektive Identität, eine politische Schicksalsgemeinschaft, ein Demos existieren. Ohne Demos keine Demokratie.
Was verbindet eine Gemeinschaft zum Demos? Es kann die gemeinsame Sprache sein, die gemeinsame Religion, ein Wertekonzept, aber auch die Abgrenzung gegen andere.
Man kann es überhaupt nicht genug wiederholen, dass die Entwicklung eines solchen Modus der Ausübung von kollektiver Autonomie, ohne dabei auf externe Legitimation, wie zum Beispiel das Gottesgnadentum zurückzuführen, noch die willkürliche Ausübung von Gewalt zurückzugreifen, eine zivilisatorische Leistung ersten Ranges ist. Sie kann überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn nur in der Demokratie ist das Individuum sowohl der Ausgangs- als auch der Endpunkt der Ausübung von Herrschaft.
Das Modell des liberalen Verfassungsstaates hat sich nach 1945 in Europa durchgesetzt. Dennoch gibt es Anlässe zur Unzufriedenheit damit. Denn, so Andreas Böhm, die politischen Systeme unserer Demokratien widerspiegeln immer weniger die heutigen Realitäten.
Im Rahmen des Nationalstaats wurde Demokratie erstmals vollumfänglich, das heißt auf allen Ebenen institutionalisiert. Heute beobachten wir hingegen, wie sich diese Konfiguration langsam auflöst.
Für die globalisierte Gegenwart ist der Nationalstaat kein politisch taugliches Instrument mehr.
Lassen Sie mich dieses Phänomen mit einem Beispiel aus dem Fußball illustrieren. Der FC Bayern München hat über Jahrzehnte leidenschaftlicher Rivalitäten mit dem 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach oder Schalke 04 innerhalb Deutschlands ausgetragen. Diese Rivalitäten existieren zwar noch, sind aber heute kaum mehr als Nostalgie. Man spielt sozusagen in einer anderen Liga. Der FC Bayern ist der Bundesliga längst entwachsen und bewegt sich auf Augenhöhe mit Real Madrid oder dem FC Barcelona.
Zwei markante Reaktionen gibt es auf diesen Tatbestand. Zum einen die linke Identitätspolitik, zum anderen die rechten politischen Protestbewegungen. Die Identitätspolitik schert sich meist um die Belange der Mehrheit nicht und argumentiert moralisierend.
Entstanden ist die Identitätspolitik aus der Nichtdiskriminierungsbewegung und als solche hat sie natürlich ihre Berechtigung. Nur wurde der Bogen überspannt. Inzwischen gilt die, wohlgemerkt selbst definierte Identität, nicht nur als unantastbar, sondern es wird von der Gesellschaft gefordert, diese bedingungslos anzuerkennen. Groteske Blüten treibt diese Bewegung in den USA. So gehörten etwa Mädchenschulen unter Druck, nicht nur Mädchen aufzunehmen, sondern alle, die sich als Mädchen identifizieren. Identitätspolitik ist im Ergebnis der Verharrt an der republikanischen Gleichheit im Zeichen der moralischen Überhöhung bestimmter Identitäten. Republikanische, und das heißt nicht materielle Gleichheit, bedeutet die Gleichheit als Staatsbürger ungeachtet sonstiger Unterschiede, die explizit als unbeachtlich angesehen werden. Diese Unterschiede werden also aus republikanischer Perspektive nicht eingeebnet, sondern anerkannt, was die Voraussetzung bedeutet, um sie überhaupt als unbeachtlich ansehen zu können. Auf Unterschiede hinsichtlich der Rasse, des Geschlechts, der Religion, der sexuellen Orientierung, der materiellen Ausstattung und viele weitere mehr, kommt es eben explizit nicht an, wenn es um den Staatsbürger als solchen geht. Solche Unterschiede von vornherein anzuerkennen, ist notwendig, um einen Wettstreit verschiedener Interessen um das Wohl des Gemeinwesens zuzulassen.
Reale Unterschiede anerkennen und gleichzeitig vermeiden, dass daraus Benachteiligungen entstehen, so könnte man der Identitätspolitik sinnvoll begegnen, meint Böhm. Wie verhält es sich im Gegenzug mit den Protestbewegungen wie Pegida, AfD, FPÖ? Sie reagieren ablehnend auf Globalisierung, Digitalisierung und die Entstehung einer virtuellen Welt. Sie reagieren ablehnend auf die Herausforderung einer Gesellschaft, die ständige Weiterbildung von ihren Mitgliedern fordert. Solche Protestbewegungen entstehen also aus einer tiefen Verunsicherung, betont Böhm.
Und nichts symbolisiert dies so sehr wie die Monate nach dem Beginn der Flüchtlingswelle aus dem Mittleren Osten im Sommer und Herbst 2015. Doch wie geht man mit solchen Protestbewegungen um? Unabhängig davon, ob nun systemische oder spezifische Ursachen Unmut hervorrufen, sind sie doch Ausdruck einer Moderne, deren Komplexität in den Worten von Jürgen Habermas eine neue Unübersichtlichkeit oder zumindest große Unsicherheit bei den Betroffenen hervorruft. Dagegen sind die Äußerungen jeder Unzufriedenen geradezu simpel, sowohl die Analyse als auch die propagierenden Lösungen betreffend. Es werden Verschwörungen ausgemacht, die Lügenpresse angeprangert, gefordert werden wahlweise das Ende der vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes, die Zuflucht in Putins Schoß, der Austritt aus der EU, kurz der Rückzug aus der Moderne mit all ihrer Komplexität. Wie kann man solchen Argumentationen strategisch begegnen? Verschwörungstheorien rational zu entgegnen, ist oftmals ein hoffnungsloses Unterfangen. Dennoch ist, wie Hans Hauser heute Morgen bereits gesagt hat, der offene Diskurs der einzige Weg. Die politischen Entscheidungsträger müssen die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst nehmen, ohne dabei in einen blanken Populismus zu verfallen.
Nachfragen ist das Gebot der Stunde.
Man muss nachfragen und man muss klar machen, dass die vermeintlichen Ängste häufig nichts als Hirngespinste und geschürte Phobien sind. Und man muss ohne moralischen Überdruck deutlich machen, dass die Artikulation dieser diffusen Sorgen durch FPÖ, AfD, Front National und andere oft nicht mehr als ein Feigenblatt darstellt, hinter dem sich ein Spektrum von Opportunismus über Xenophobie bis hin zu recht eigentlichem Rassismus verbirgt. Gleichzeitig muss man sich selbst die Frage stellen, warum der Unmut ein solches Ausmaß angenommen hat, dass genügend Bürger bereit sind, den Bereich der Mitte der Gesellschaft und damit eigentlich ihre politische Heimat zu verlassen.
Wer wollen wir also sein? Andreas Böhm.
Was es braucht, ist ein Common Sense, ein Gemeinsinn, der den anderen, als solches überhaupt akzeptiert. Die Anerkennung des Rechtsstaats, die Befolgung der Gesetze ist die Grenze dessen, was gefordert werden kann. Und diese Forderung gilt zuallererst an uns selbst. Nur dann überhaupt können wir sie Fremden gegenüber einfordern. Moralische Überzeugungen, weltanschauliche Überzeugungen hingegen sind in einer offenen Gesellschaft zu tolerieren, auch und gerade, wenn man sie nicht teilt. Ein solcher Prozess muss aber von unten, bottom-up, beginnen. Entscheidend ist die Bereitschaft eines jeden Einzelnen, sich für seine politischen Überzeugungen öffentlich einzusetzen und seinen Beitrag zur gemeinsamen Definition eines Gemeinwohls zu leisten und damit jeden Tag immer wieder die Frage beantworten, wer wollen wir eigentlich sein?